Hallo und herzlich willkommen zu ZIA Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast des Zeit Verlags aus dem ZIA Fellowship Programm. Gemeinsam wollen wir Wissenschaftlerinnen und ihre Forschung sichtbar machen und damit die eine oder andere inspirieren. Wir wollen vernetzen und wir wollen auch bestimmte Bereiche fördern und sagen, kommt und macht das auch. Quer durch alle Disziplinen zeigen wir Forschung und ich freue mich sehr, dass heute Marie mein Gast ist. Liebe Marie, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal unseren Zuhörerinnen vor.
Ja, vielen Dank, liebe Hanna. Mein Name ist Marie Meyerholz-Wohlebe. Ich bin Tierärztin und arbeite an der Klinik für Wiederkäuer der LMU München im Bereich Reproduktionsmedizin.
Was genau machst du da eigentlich? Also Wiederkäuer habe ich die Assoziation Kühe und Reproduktionsmedizin habe ich die Assoziation Kinderwunsch. Oder
ja, tatsächlich, das ist genau die richtige
Fortpflanzung.
Ja, perfekt. Also Klinik für Wiederkäuer, wir behandeln alles, was wiederkaut, bis auf Wildwiederkäuer. Das heißt, unsere Hauptpatienten sind tatsächlich Kühe, Kälber, aber auch Schafe, Ziegen, Alpakas und manchmal kriegen wir auch mal ein Kamel. Aber in meiner Forschung geht es tatsächlich um Kühe und Kinderwunschzentrum trifft es eigentlich auch ziemlich genau. Also ich sag auch gerne, ich bin Gynäkologin für Kühe. Bei mir geht es jetzt im Moment in meinem Forschungsbereich gerade tatsächlich darum, warum manche Kühe nach der Geburt schneller tragend werden als andere. Und ich möchte da besondere Mechanismen untersuchen, die mit dem Immunsystem zu tun haben. Es gibt da eine Erkrankung, wenn die innerste Schicht der Gebärmutter so entzündet ist, dass man das außen nicht sieht, aber es innen ganz schön für Unruhe sorgt, nennt man das subklinische Endometritis. Und dafür möchte ich eben bessere Diagnostik und Therapien entwickeln, um den praktizierenden Tierärzten und natürlich auch den Landwirtinnen und Landwirten da neue Möglichkeiten an die Hand zu geben. Weil das betrifft wirklich sehr viele Tiere und wird bisher tatsächlich nicht systematisch behandelt.
Super spannend.
Das ist so der Kernpunkt meiner aktuellen Forschung. Aber alles in allem dreht es sich vor allen Dingen eben um Kühe und um den Reproduktionstrakt der Kühe.
Ja, ja. Und wie bist du da hingekommen? Hast du Tiermedizin erstmal studiert?
Ja, genau. Ich habe Tiermedizin studiert, weil ich dieses Studium einfach unglaublich spannend finde. Es ist wahnsinnig vielseitig und auch der Beruf. Man hat zwar ein festes Berufsbild hinterher, aber der hat so viele Facetten. Und für mich war eigentlich nach dem Studium ziemlich klar, dass ich unbedingt eine Doktorarbeit machen möchte, weil ich einfach so vom Typ her auch so bin, dass ich alles ganz genau wissen möchte und immer noch mal genauer hinschauen möchte. Ich hatte dann in der Klinik für Rinder in Hannover schon während des Studiums noch einen studentischen Hilfskraftjob, der in einem Forschungsprojekt war. Und das fand ich schon so klasse, dass ich da eben den Entschluss gefasst habe, dass ich unbedingt eine Doktorarbeit machen möchte und hatte da eben dann auch Connections schon geknüpft zu derjenigen, die dieses kleine Forschungsprojekt umgesetzt hatte. Und die hatte mich gefragt, ob ich auch Lust hätte, in ihrem nächsten Projekt da mitzumachen, mitzuwirken, zu organisieren. Und da war dann meine Doktorarbeit drin eingeknüpft. Und das war tatsächlich auch schon ein Kooperationsprojekt. Und das hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt. Ich war dann zwar nach der Doktorarbeit erstmal als Assistentin in der Klinik für Rinder in Hannover angestellt, bin dann aber wieder auf ein neues Kooperationsprojekt gerutscht als Postdoc und habe da die Umsetzung des klinischen Projektes in der Hand gehabt, was mir auch sehr viel Freude bereitet hat. Und dadurch entstand tatsächlich der Kontakt nach München zum Standort Klinik für Wiederkäuer jetzt in München. Das ist eben, je nachdem an welcher Uni man sich befindet, ist es unterschiedlich organisiert. Und in Hannover sind es nur die Rinder in der Klinik und in München sind alle Wiederkäuer, kleine Wiederkäuer und große Wiederkäuer zusammen. Und deswegen bin ich jetzt am Standort München und verfolge aber weiter halt das, was ich schon in meiner Doktorarbeit angefangen habe, weil ich die Gebärmutter, das ist einfach mein absolutes Lieblingsorgan. ist so beeindruckend, was da alles passiert, eben einerseits zu Beginn einer Trächtigkeit, aber dann auch, wenn das Kalb geboren ist, da hat sich die Gebärmutter ja dann einfach wahnsinnig vergrößert und in kürzester Zeit bildet sich alles zurück. Aber es muss halt wirklich ein ganz super individuelles, abgestimmtes Zusammenspiel sein aus Hormonsystem, Stoffwechsel, Immunsystem, dass das dann auch wirklich klappt, dass wieder eine neue Trächtigkeit entstehen kann. Und da an dem Punkt bewege ich mich mit meiner Forschung und das ist super spannend.
Und wenn du das jetzt nochmal einem Nichtwissenschaftler, einer Nichtwissenschaftlerin erklären müsstest, in einem Satz, wie wäre der?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich versuch's mal. Also in meiner Forschung geht es um Kühe und insbesondere um die Frage, warum manche Kühe nach der Trächtigkeit schneller wieder tragend werden als andere und wie man das besser diagnostizieren und eben auch behandeln kann.
Wo begegnet uns das vielleicht dann auch im Alltag? Also ist das hauptsächlich für Landwirte dann in der Anwendung ein Thema oder wo würdest du sagen?
Ja, also das ist natürlich was, ich halt auch toll finde an dem Thema, dass es wirklich eine alltägliche Relevanz hat. Also auf jedem Betrieb, wo Fruchtbarkeit nicht ganz so wunderbar funktioniert, ist es ein Dauerbrenner, sowohl natürlich für den Landwirt, die Landwirtin oder die betreuende Tierärztin und Tierärzte. Ich würde ja sagen, tatsächlich begegnet einem das im Alltag auch in allen Konstellationen, die mit Milchprodukten zu tun haben, indirekt. Mhm. Weil wenn ich mir morgens eine Milch in den Kaffee schütte, dann hat es ja auch indirekt mit Kühen zu tun. Kühe geben nur Milch, wenn sie mal ein Kalb bekommen haben und sind für einen Landwirt, eine Landwirtin nur dann wirtschaftlich, wenn das auch sich wiederholt. Also im Schnitt muss eine Kuh ungefähr ein Kalb pro Jahr bekommen, damit sie mit der Milchleistung auf einem Niveau bleibt, insgesamt gesehen. Also zwischendurch gibt es ja dann auch mal keine Milch kurz vor der Geburt, dass sich das für den Landwirt auch rentiert. Also ja, vielleicht ist es nicht unbedingt per se die Milch in der Kaffeetasse, weil ich forsche ja nicht am Produkt. Es gibt ja auch Leute, die sich mit mit den ganzen Lebensmittelprodukten beschäftigen, sondern wirklich am Tier. Was macht auch in Bezug auf das Tierwohl, und das ist mir super wichtig, auch ein Riesenunterschied natürlich, ob man immer und immer wieder versucht, eine Kuh trächtig zu bekommen und es funktioniert nicht, oder ob man halt sagt, ah, die hat die Krankheit und deswegen mache ich dies oder ich mache auch gar nichts, das heilt dann von selber aus. Für mich hat das auch sehr viel mit Tierwohl zu tun und das ist ja auch, spielt sich ja dann auch immer im guten Gewissen beim Konsumenten wieder, was jetzt die Milchprodukte angeht. Wenn du jetzt Veganerin bist, dann betrifft es dich vielleicht nicht ganz so im Alltag.
Ja, aber genau da sind ja diese Diskussionen und da finde ich, merkt man auch, wie Forschung dann dazu beitragen kann, diese Fragen, die Welt auch besser zu machen an der Stelle. Also.
Genau. Und Kühe sind wirklich so tolle Tiere. Die geben so viel und die halten so viel durch und die verdienen da auf jeden Fall auch ein Stück Respekt und ja, Hilfe im weitesten Sinne. Also irgendwie möchte ich diesen tollen Tieren auch einfach helfen.
Wenn man jetzt mal von deiner Forschung noch mal ein Stückchen weitergeht und sagt, wo geht dein Weg eigentlich zukünftig hin? Das ist ja auch immer was wir noch mal mitgeben wollen. Was ist eine Rolle, die du in der Wissenschaft spannend findest? Also welche Rolle möchtest du da vielleicht auch künftig spielen? Siehst du dich weiterhin als Forscherin auf einer Professur? Siehst du dich als Netzwerkerin? Gibt's nochmal den Weg in die Praxis, dass du sagst, ach doch, nochmal näher ans Tier ran. Wo ist so der Weg, den du für dich siehst?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich auch so ein Typ bin, ich mache eigentlich am liebsten alles gleichzeitig. Und es spiegelt sich auch immer so ein bisschen in der Gesamtsituation als, ich sag mal, klinisch-tiermedizinische Forscherin wieder, weil man hat ja Lehre, Klinik, Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs. Ich bin immer noch am Tier, auch aktuell. Ich habe derzeit ein Stipendium von der Bayerischen Gleichstellungsförderung, um meine Habil abzuschließen und starte dann im Anschluss direkt auf einen DFG-Antrag. Den bin ich auch sehr stolz, dass ich das bekommen habe. Ich mache aber immer noch den ein oder anderen Nacht- und Wochenenddienst und das ist auch mir total wichtig, immer ein bisschen am Tier zu bleiben, auch wenn ich eben gemerkt habe, dass es sehr herausfordernd ist, wenn man alle diese Rollen gleichzeitig versucht auszufüllen. Also bin ich auch jetzt wirklich sehr, sehr froh, mich eine Zeit lang einfach auf die Wissenschaft konzentrieren zu können. Ja, ob der langfristige Weg dann wirklich Richtung Professur geht, das würde ich mir schon sehr wünschen. Aber ich bin auch realistisch genug, als dass ich weiß, dass es einfach auch wirklich ein sehr steiniger Weg ist und dass vieles passen muss, damit es am Ende so rauskommt. Und ich bin da auch, ich sag mal, jetzt nicht so festgelegt. Ich habe wirklich gerne diese Vorbildfunktion auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs, dass ich sage, hey Leute, ihr könnt das. Und es ist auch mit Familie und Beruf, das ist auch vereinbar, das geht. Weil ich habe einen kleinen Sohn, der ist 2. Ja, das ist mit vielen Herausforderungen verbunden, aber es funktioniert und ich möchte da auf jeden Fall immer auch ja die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler absolut motivieren, das zu testen und dann aber auch an den Stellen zu realisieren, wo man merkt, es funktioniert einfach nicht. Und ich hoffe, dass es noch lange für mich funktioniert. Und bin da sehr zuversichtlich, insbesondere jetzt mit diesem großen Erfolg meines genehmigten DFG-Antrags.
Und wenn man jetzt nochmal explizit auf die Nachwuchswissenschaftlerinnen guckt oder auf junge Frauen, die gerade sich überlegen, ist Wissenschaft für mich, auch als Frau vielleicht mit besonderen Herausforderungen verbunden oder auch mit besonderen Chancen. Was würdest du denen mitgeben?
Ja, also es sind sicherlich Chancen und Herausforderungen auf jeden Fall. Es ist aber ja auch so wahnsinnig vielseitig und auf eine Art ist man in der Wissenschaft ja doch wirklich sehr frei, sich zu entfalten in die Richtung, die einem Spaß macht und da wirklich seine eigenen Weichen zu stellen, in dem Moment, wo man halt Entscheidungen treffen kann. Also ich würde auf jeden Fall für jeden, der mich jetzt so konkret fragt, versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein und zu sagen, es gibt Phasen, die sind richtig, richtig hart, härter, als man sich das vorstellen kann. Insbesondere, wenn es dann um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht und man einfach so in diese Rollenkonflikte kommt. Man möchte eine super Mutter sein, man möchte aber auch eine super Forscherin sein und man möchte natürlich auch seine Klinikkollegen nicht hängen lassen und natürlich weiter Dienste machen. Und da kommt man einfach an Limits, die man vorher nicht gespürt hat. Und da muss man sich einfach ganz klar überlegen, was will man, wo sind meine Grenzen, was sind meine Ziele, was sind meine Abbruchkriterien? Und ich glaube, das eben zu reflektieren und auch immer wieder zu aktualisieren für sich selber, für aber auch das, das Setting für mit den Kollegen, natürlich auch mit dem Partner und der Familie, finde ich so das Wichtigste. Und dass man sich aber dabei immer selbst treu bleibt und authentisch bleibt.
Super. Ich glaube, das ist einer der besten Tipps, die man haben kann. Authentisch bleiben und für sich selbst Dinge glatt ziehen, weil es kein objektives richtig oder falsch an der Stelle gibt. Danke, liebe Marie, für die Einblicke in deine Forschung. Wir sind schon, wenn ich auf die Uhr gucke, am Ende unseres Podcasts angekommen. Und ich bin mir sicher, dass wir noch ganz viel von dir hören werden. Bin gespannt, was du bei deinem DFG-Projekt dann erforschst und wo es dich hintreibt. Wer mehr zu dir wissen will, da verlinken wir alles in den Shownotes. Also da kann man dann auch Kontakt aufnehmen, wenn man mit dir gemeinsam Projekte anstoßen will, Fragen hat oder ähnliches. Eine Abschlussfrage möchte ich dir aber nochmal stellen, nämlich zum ZIA-Fellowship-Programm. Was nimmst du aus dem Jahr ZIA-Fellowship für dich mit?
Ja, sehr gute Frage. Also ich habe unheimlich viel über Wissenschaftskommunikation gelernt. Das ist was in meinem bisherigen Weg wirklich viel zu kurz gekommen ist. Und das war natürlich einerseits dadurch, dass wir so viele Profis an die Hand bekommen haben, die uns da sehr wertvolle Tipps gegeben haben. Aber auch der Austausch mit den anderen Fellows und dieses wirklich als Frauennetzwerk zu betrachtende Gruppe. Das hat mich schon sehr beeindruckt, dass das so funktioniert in dem Sinne, als das ist unglaublich produktiv, interaktiv, freundlich, wohlwollend. Also ich habe einfach total profitiert von dieser Gemeinsamkeit, auch wenn wir uns ja in dem ganzen Jahr gar nicht so oft in Präsenz getroffen haben, viel auch digital lief und das hat einfach gezeigt, man muss wirklich nur miteinander interagieren und offen füreinander sein, um gegenseitig voneinander zu profitieren. Und abgesehen von diesem Miteinander habe ich auch wirklich super viele Tipps bekommen, wie man seine Forschung auch außerhalb seiner kleinen Bubble, sag ich jetzt mal, sichtbar machen kann und auch wie wichtig das ist und wie wirkungsvoll das sein kann. Und klar, man ist immer zeitlich limitiert, man hat sehr viele Aufgaben. Ich nehme auf jeden Fall aus dem Jahr mit, dass es sich lohnt, einen Teil seiner Zeit dafür zu reservieren und auch eben zu gucken, was davon passt für mich. Also ich bin sowieso immer totaler Fan von Science Slams gewesen und habe einfach für mich entschlossen, das will ich jetzt auf jeden Fall noch öfter mal mitmachen, versuchen. Und das andere ist dieses Ring a Scientist, wo man sich in den virtuellen Klassenraum mit dazuschalten kann und einfach für wirklich die ganz Nachwuchsgeneration für Fragen, die denen unter den Nägeln brennt, zur Verfügung stehen. Und das will ich unbedingt in Angriff nehmen.
Ja, super. Toll, dass du Teil dieses Netzwerks bist und bleibst, auch wenn euer Jahr jetzt ja dem Ende entgegengeht.
Ja, leider.
Die nächste Kohorte steht schon vor der Tür und die Alumni, die halten wir ja auch zusammen und werden weiterhin das Netzwerk pflegen. Vielen Dank für deine Zeit und deine interessanten Impulse, die du hier gesetzt hast.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Wer keine Folge verpassen will, abonniert den Podcast und wir freuen uns auch über Feedback, Kritik, Weiterempfehlung. Alle Informationen, wie gesagt, in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei ZIA Audible Women in Science and Humanities.